Erzählung bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Claudia Kiesel. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Katar ist ein kleines Land am Persischen Golf. Von Nord nach Süd beträgt die Ausdehnung etwa 180 Kilometer, von West nach Ost gerade mal 80 Kilometer. Trotzdem ist dieser Winzling nicht unbedeutend. Dank seiner riesigen Öl- und Gasvorkommen gehört Katar zu den reichsten Ländern der Erde. Das Klima ist für Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig. Im Sommer steigt die Temperatur locker auf 40, 50 Grad im Schatten. In diesem heißen, trockenen Land hat eine Familie aus Bayern einige Jahre gelebt, von 2005 bis 2009. Davon erzählt Marianne Müller in ihrem Buch Unverschleiert in Katar. Heute lesen wir wieder daraus vor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Matthias und Marianne Müller träumen vom Auswandern und staunen nicht schlecht, als sich ihr Wunsch 2005 erfüllt. Matthias Müller bekommt einen Job in Katar. In ihrem Buch Unverschleiert in Katar erzählt Marianne Müller von den Abenteuern, die die Familie in ihrer neuen Heimat erlebt. Von nächtlichen Autorennen der Katarer, von eindrucksvollen Ausflügen in der Wüste, von den Besonderheiten katarischer Gastfreundschaft. Aber sie berichtet auch von den Schattenseiten dieses reichen Landes. Die zeigen sich vor allem im Umgang mit den Fremdarbeitern aus Indien, Nepal oder den Philippinen. Gestern konnten Sie hören, wie es überhaupt zu dem Entschluss kam, nach Katar auszuwandern. Heute erfahren Sie, dass das Einleben in der neuen Umgebung gar nicht so einfach war. Ute Häuser-Ludwig liest aus dem Buch Unverschleiert in Katar von Marianne Müller.
Doha, Katar, September 2005 bis Juni 2006. Wenige Wochen später ist es soweit. Mit unseren 6 Kindern machen wir uns auf den Weg in unsere neue Heimat. Der Flug ist für die Kids natürlich etwas ganz Besonderes. Es sind noch Ferien und es fühlt sich an, als würden wir in den Urlaub fliegen. Als die Ansage kommt, dass Handys ausgeschaltet werden müssen, will der 9-jährige Jonas ganz sicher gehen, dass das Flugzeug nicht wegen ihm abstürzt. Er schaltet nicht nur sein Handy aus, er baut sicherheitshalber gleich den Akku aus. Ja, das konnte man damals noch. Der Flug und die Einreise ins Land verlaufen problemlos. Inzwischen sind uns ja die Einreiseformalitäten bekannt. Nun sind es unsere Kinder, die auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt neugierig versuchen, einen Blick auf die neue Heimat zu erhaschen. Unser Ziel ist wieder ein Hotel. Wir werden zwar unser Wunschhaus bekommen, aber da der Arbeitgeber die Miete noch nicht bezahlt hat, können wir nicht gleich einziehen. Wir müssen zunächst in einer Unterkunft bleiben, einem Hotel am Strand. Unsere Teenager genießen es, im Bett zu liegen und Fernsehen zu schauen. Und ich gehe mit den jüngeren Kindern an den Strand. Morgens und abends gibt es ein riesiges Buffet im Hotelrestaurant. Auch wenn wir gern in unseren eigenen 4 Wänden wären, wir genießen diese Zeit. Für die Kinder und mich sind diese ersten Wochen in Katar tatsächlich wie ein Urlaub. Ferien, die wir uns mit unseren vielen Kindern nie hätten leisten können. Vermutlich hat auch Matthias Chef nicht bedacht, wie viel dieser Hotelaufenthalt kosten würde. Wir sind immerhin 8 Personen. Als wir eines Tages zurück ins Hotel kommen und in unsere Zimmer wollen, sind sie beide zugesperrt. Völlig geschockt wenden wir uns an die Rezeption. Unsere Ausweise sind im Zimmer und alles andere natürlich auch. Aber die Zimmer bleiben verschlossen. Wir werden freundlich darauf hingewiesen, dass unsere offene Rechnung sehr hoch ist und zuerst bezahlt werden muss, bevor wir unsere Zimmer wieder betreten können. Wir geraten in Panik. Wird der Chef diese hohe Summe begleichen? Wo werden wir sonst alle die Nacht verbringen? Was ist, wenn er nicht bezahlt? Matthias ruft verschiedene Mitarbeiter in der Firma an. Es dauert, aber er erhält schließlich die Zusage, dass die Rechnung heute noch bezahlt wird, und bald darauf kommt tatsächlich jemand vorbei und kümmert sich darum, sodass wir abends wieder in unsere Zimmer können. Herrn Mustafa wird jetzt wohl aber auch klar, dass es wenig Sinn macht, die Zahlung für unser Haus weiter hinauszuzögern und uns in diesem Hotel zu lassen. Die Miete wird nun schnell bezahlt und schon wenige Tage später können wir in unser neues Zuhause umziehen. Das Haus ist, an deutschen Maßstäben gemessen, riesig. Wenn man zum Haupteingang eintritt, gelangt man in einen großen Wohnbereich. Eine zweite, kleinere Haustür, die sich links vom großen Eingang befindet, führt zu einem zweiten Wohnzimmer. In dieser Kultur sind bei einem Besuch Männer und Frauen in der Regel jeweils unter sich. Das wird ganz geschickt geregelt. Man trennt sich schon an den beiden Eingangstüren. Während die Frauen und Kinder in den Hauptteil des Hauses gehen, führt eine zweite Tür die Herren gleich in einen abgetrennten Raum, Majlis genannt. Männer und Frauen bekommen sich während des ganzen Besuchs nicht zu Gesicht. Das ist für die Damen praktisch, denn so müssen sie nicht verschleiert bleiben. Unser neues Zuhause hat 6 Schlafzimmer, ebenso viele Bäder, eine Küche und ein Esszimmer. Draußen sind in einem kleinen Nebengebäude außerdem 2 winzige Räume für Angestellte und ein Pool. Die ersten Tage leben wir noch in leeren Räumen, denn es wird dauern, bis der Container kommt und alles andere muss erst noch angeschafft werden. Die Firma gibt uns eine gewisse Summe Geld für Möbel, die im Vertrag festgelegt ist. Außerdem wird uns ein Fahrer zur Verfügung gestellt. Matthias ist beschäftigt, also klettern die 6 Kinder und ich zu dem Fahrer ins Auto. Ich sitze natürlich hinten, denn es gehört sich nicht, dass eine Frau neben einem fremden Mann sitzt, der nicht zu ihrer Familie gehört. Zu 8 im Auto ist es sehr eng und kuschelig, aber man nimmt es hier nicht so genau mit Verkehrsregeln und dem Anschnallen. Wir besuchen unzählige Möbelgeschäfte und müssen uns darauf einstellen, dass wir nichts finden werden, das unserem Stil entspricht. So viele Möbelgeschäfte wir auch aufsuchen, Echtholz sehe ich überhaupt nicht. Erst Jahre später eröffnet ein IKEA in Doha, was die westlichen Ausländer im Land riesig freut. Doch zu diesem Zeitpunkt sind alle Möbel, die wir anschauen, wuchtig und feudal, mit Verschnörkelungen und Verzierungen, als würden sie in einen Palast gehören. Die Fassade täuscht allerdings. Das Material ist billig und die kunstvolle Schicht blättert schnell ab. Sieht man genauer hin, bestehen die Stücke aus billigem, beklebtem Pressspan. Später denke ich, so erlebe ich auch manche Menschen in unserer neuen Heimat, denn der äußere Schein ist hier sehr wichtig. Es ist nicht leicht, aber wir finden nach und nach die wichtigsten Möbel und einige Wochen nach unserem Einzug kommt schließlich auch unser Container. Als die Männer der Transportfirma ihn ausladen, formen sich wegen der Hitze geradezu Schweißpfützen unter ihnen. Das Haus füllt sich und fühlt sich langsam wie ein Zuhause an. Während die Kinder und ich uns zwischen Möbelkäufen und Strandtagen an dieses große, leere Haus gewöhnen, beginnt für Matthias eine neue, herausfordernde Zeit. Sein Schulenglisch beschränkt sich auf wenige Jahre, die er mehr oder weniger motiviert hinter sich gebracht hat. Durch seinen Umgang mit ausländischen Kunden in Deutschland konnte er einiges dazulernen, aber auf das, was in seinem neuen Job auf ihn zukommt, konnten ihn diese Erfahrungen nicht vorbereiten. Immer wieder sucht einer seiner neuen Mitarbeiter ihn in seinem Büro auf und spricht lang und ausführlich auf ihn ein. Matthias nickt, stimmt zu, versteht aber kein Wort. Die Männer, die zum größten Teil aus südostasiatischen Ländern kommen, sprechen Englisch ganz anders, als er gewohnt ist. Außerdem kennt Matthias viele der speziellen Fachbegriffe, die in einer Autowerkstatt benötigt werden, nur auf Deutsch. Die Filipinos versteht er am besten. Darum nimmt er am Anfang oft einen philippinischen Mitarbeiter bei einem Gespräch hinzu, damit dieser ihm anschließend dolmetschen kann, was gesagt wurde. Matthias spricht außerdem in jeder Situation gern mit Händen und Füßen. Das ist ihm bei den anfänglichen Sprachhürden auch eine große Hilfe. An seinem ersten Arbeitstag sitzt Matthias allein in seinem Büro. Ihm gehen Unmengen von Plänen durch den Kopf. Er weiß gar nicht, wo er mit dem Aufräumen und Umbauen anfangen soll. Zuerst will er auf jeden Fall das ganze Unternehmen auf Vordermann bringen, indem er Ordnung und Strukturen schafft. Die Arbeits- und Abstellplätze sollen organisiert und neu gestaltet werden, denn hier fehlt seiner Meinung nach eindeutig deutsche Ordnung. Die ersten 3 Monate verbringt er tatsächlich vor allem damit, aufzuräumen. Bei diesen Aktionen kommt Überraschendes zutage. So tauchen zum Beispiel 20 frische Fässer mit jeweils etwa 200 Litern Motoröl unter einem großen Müll- und Schrotthaufen auf. Während Matthias an diesem ersten Tag plant, wo er mit dem Aufräumen und Umbauen beginnen will, kommt ein Mitarbeiter in sein Büro. Der Mann redet mit fremdartigem Akzent und scheint sehr bewegt von seinem Anliegen zu sein, doch Matthias versteht kaum etwas. Am Ende des Gesprächs weiß er nur, dass der Mann Geld will. Er spricht von seinem Lohn und von der Bezahlung. Und Matthias ist schnell klar, dass dieser Kerl eine Gehaltserhöhung will. Das findet Matthias reichlich unverschämt, gleich am ersten Tag den Chef um mehr Geld zu bitten. Er will sich erstmal von den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter überzeugen, bevor er über Gehaltserhöhungen nachdenkt. Kaum ist der niedergedrückte Mann verschwunden, steht schon der nächste im Büro. Auch hier versteht Matthias nicht alles, aber er merkt schnell, dass es auch dieses Mal um Geld geht. Haben Sie sich etwa abgesprochen? Wer würde erwarten, dass ein neuer Chef gleich am ersten Tag mehr Geld anbietet? Er muss doch erst einschätzen, wie gut die Einzelnen arbeiten. Als schon bald danach der dritte Mitarbeiter mit demselben Anliegen vorspricht, hört Matthias genauer hin. Erschrocken stellt er fest, dass diese Männer nicht etwa um eine Lohnerhöhung bitten. Sie wollen nichts weiter als den Lohn, der ihnen zusteht. Jetzt versteht Matthias endlich, worum es ihnen geht. Seit 5 Monaten, so sagen sie, wurden sie nicht bezahlt. Matthias kann so etwas nicht begreifen. Es ist doch selbstverständlich, dass das Gehalt am Monatsende bezahlt wird. Seit 5 Monaten keinen Lohn? Für seine Begriffe ein Ding der Unmöglichkeit. Als Herr Mustafa am Nachmittag in die Firma kommt, fragt Matthias nach. »Ach, das darfst du nicht ernst nehmen. Sie erzählen dir Geschichten. Sie nutzen es aus, dass du neu bist und dich nicht auskennst. Höre nicht auf sie. Sie sollen ihre Arbeit machen.« Mit der Zeit stellt sich heraus, dass diese Männer keineswegs übertrieben haben. Sie sind nicht nur in kümmerlichen Unterkünften untergebracht, sie haben auch alle seit vielen Monaten keinen Lohn bekommen. Nun ist es so, dass diese Männer sowieso so gut wie nichts verdienen, nur einige 100 Euro im Monat. Das System erinnert, wie wir nach und nach erfahren, an moderne Sklaverei. Verzweifelte Männer aus armen Dörfern in Nepal, Indien und anderen Ländern zahlen einem Vermittler ein Heidengeld dafür, dass sie im Mittleren Osten arbeiten dürfen. Um diese hohe Summe aufzutreiben, legt die ganze Verwandtschaft oder Dorfgemeinschaft zusammen. Wenn der neue Mitarbeiter dann hoffnungsvoll seine neue Stelle antritt, muss er vor Ort nicht nur eine hohe Vermittlungsgebühr abbezahlen, es wird auch von ihm erwartet, dass er natürlich seiner Familie und weitere Angehörige in der Heimat unterstützt, denn sie alle sind auf seine Einkünfte angewiesen. Dazu kommt, dass in den Augen der meisten arabischen Arbeitgeber solche Ausländer nicht besonders wertvoll sind. Sie werden ganz anders behandelt als westliche Angestellte. Ihre Unterkünfte sind menschenunwürdig, doch das stört die Arbeitgeber nicht. Sie wissen, dass die Einwanderer in ihren armen Heimatländern mit wenig zurechtkommen müssen. Darum finden die Arbeitgeber es gerechtfertigt, sie in billigen Behausungen zusammenzupferchen. Sie kennen es ja nicht anders. Es werden Wochen vergehen, bis Matthias seinen Arbeitgeber davon überzeugen kann, die Gehälter pünktlicher zu bezahlen. Aber einen Monatslohn behält sein Chef trotzdem von jedem Mitarbeiter zurück, denn er misstraut den Arbeitern. Sollten sie mal etwas stehlen oder beschädigen, dann möchte er wenigstens diese kleine Sicherheit haben. Matthias liegt Gerechtigkeit am Herzen und er wird sich in den nächsten Jahren stark dafür einsetzen, dass die Mitarbeiter besser behandelt werden. Sein Ziel ist es, seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass zufriedene Mitarbeiter besser arbeiten. Wenn bei Außentemperaturen von 40 bis 50 Grad die Klimaanlagen in der Unterkunft ausfallen, ist klar, dass die Männer unausgeschlafen zur Arbeit erscheinen. Wenn es in der Unterkunft kein Wasser gibt oder die Toilettenspülung nicht funktioniert, wirkt sich das auch natürlich auf die Arbeitsmoral aus. Zusätzlich leiden diese Männer darunter, dass sie ihren Familien in der Heimat nicht das versprochene Geld schicken können, da sie nicht bezahlt werden. Wie sollen sie da motiviert ihre Arbeit tun? In späteren Jahren lernen wir die Lebensumstände dieser armen Männer viel besser kennen. Was in Katar mit billigen Arbeitskräften geschieht, ist wirklich ein Schandfleck für dieses reiche Land. Für die Kinder beginnt ein aufregendes neues Schuljahr. In unserer Wunschschule haben sie zwar am Ende doch keine Plätze bekommen, aber dafür befindet sich ihre neue nicht weit entfernt von unserem Zuhause. Es ist eine britische Schule. Die erste Zeit ist schwierig für die Kinder. Sie erhalten zwar zusätzlichen Englischunterricht, aber am Anfang verstehen sie verständlicherweise trotzdem nur Bahnhof. Vor allem fällt es ihnen schwer, sich an die rigorosen Regeln der Privatschule zu gewöhnen. Nicht nur müssen sie Schuluniformen tragen, es gibt auch eine Menge zusätzlicher Regeln, was Schmuck, Frisuren und Ähnliches betrifft. Dem 6-jährigen Joel fällt die Umstellung besonders schwer. Er war ja in Deutschland nicht im Kindergarten, aber die Einschulung dort wäre sicher trotzdem kein Problem für ihn gewesen. Doch dass seine ersten Klassenraumerfahrungen jetzt in einer Umgebung stattfinden, in der er kein Wort versteht, das ist einfach nur schwer. An vielen Tagen können wir ihn nur mit Mühe dazu bewegen, in die Schule zu gehen. Neben Schule und Arbeit müssen wir in dieser ersten Zeit noch ganz andere Hürden bewältigen. Eine große Herausforderung ist das Erlangen einer Aufenthaltserlaubnis im Land. Wir kennen die komplizierten Gesetze des Landes nicht. Zum Glück ist ein Mitarbeiter in der Firma dafür zuständig. Uns wird nur gesagt, an welchem Tag wir auf welchem Amt zu erscheinen haben, damit die nötigen Schritte nacheinander abgearbeitet werden können. Unerwarteterweise wird uns sogar Blut abgenommen. Endlich haben wir schwarz auf weiß, welche Blutgruppe alle haben. Später wollen die Behörden auch noch unsere Fingerabdrücke. Als es soweit ist, holt uns der Fahrer der Firma ab. Wir werden zu einem großen Gebäude gebracht, das an eine Turnhalle erinnert. Vor dem Gebäude stehen massenweise Menschen und warten. Als wir das sehen, stellen wir uns schon vor, wie lange wir hier wohl warten werden, ehe wir an der Reihe sind. Aber unser Begleiter führt uns zielstrebig an den Reihen von Menschen vorbei. Warum diese Vorzugsbehandlung? Wieder einmal merken wir, dass in diesem Land unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Menschen aus dem Westen werden anders behandelt als Menschen aus armen Ländern. Innen sind zahlreiche Tische zu sehen, die in Reihen nebeneinander stehen. Das sind die einzelnen Fingerabdruckstationen. Man vergisst es schnell, aber im Jahr 2005 war noch nicht alles digitalisiert. Hier können wir echte Handarbeit erleben. Wir treten zaghaft an eine dieser Stationen. Mit einer dicken Farbwalze schichtet der Mitarbeiter großzügig Schicht um Schicht der blauen Farbe auf unsere Finger. Nun müssen wir die Finger einzeln auf einer vorbereiteten Karte abrollen. Die fertige Karte wird in eine Kiste zu vielen anderen Karten geworfen. Und schon sind wir fertig. Zermürbender ist das Warten auf einen Telefonanschluss. Damals waren Handys noch nicht so beherrschend in unserem Alltag wie heute. Wir wollen also unbedingt einen Telefonanschluss haben. Und natürlich Internet. Zu der Zeit gibt es nur einen Telekommunikationsanbieter in Katar. Matthias sucht alle benötigten Papiere zusammen und macht sich auf den Weg in die nächste Filiale. Nach langem Warten ist er endlich an der Reihe. Der gelangweilte Mitarbeiter hinter dem Schreibtisch schaut sich die Unterlagen an, die Matthias vor ihm ausbreitet. Der Brief Ihres Sponsors fehlt. Was? Was für ein Brief soll das sein? Der Brief Ihres Sponsors. Ohne diesen Brief kann ich nichts für Sie tun. Mehr ist aus dem Mann nicht herauszubringen. Er weist Matthias zum Ausgang, schließlich warten genug andere Kunden. Matthias fragt in der Firma nach und bekommt das Kafala-System erklärt. Als ausländische Fachkraft steht Matthias genauso wie alle anderen fremdstaatlichen Arbeitnehmer unter Sponsorship. Das ist eine Art Bürgschaft. Der Mann, der Matthias angestellt hat, trägt für ihn und seine Familie die Verantwortung. Im Alltag heißt das, dass wir ohne seine Zustimmung nichts tun können. Ob wir einen Telefonanschluss, eine Wohnung oder ein Auto wollen, unseren Führerschein umschreiben oder das Land verlassen wollen, für alles brauchen wir seine Genehmigung. Das ist ein Schock, dass nun jemand anderes über unser Kommen und Gehen bestimmt. Was uns aber entsetzt, dieser Freiheitsentzug geht so weit, dass ausländische Einwohner ihre Pässe nicht selbst behalten dürfen. Die unordentlichen Haufen von Pässen, die wir bei unserem ersten Besuch im Empfangsraum bei Matthias Arbeitgeber gesehen haben, auf diesen Stapeln landen nun auch unsere Pässe. Das ärgert uns. Gehören sie nicht eigentlich dem deutschen Staat bzw. uns? Aber das zeigt, wie wichtig Kontrolle hier ist. Es fällt schwer, sich mit dieser ungewohnten Entmündigung abzufinden. Der langwierige Antrag beim Telefonanbieter geht weiter. Schon am nächsten Tag steht Matthias wieder vor einem Schreibtisch in den Geschäftsräumen, die er nur zu gut kennenlernen wird. Er überreicht dem Sacharbeiter erneut seine Unterlagen. Obenauf liegt dieses Mal der Brief des Sponsors. Auch dieser Mitarbeiter sieht sich die Unterlagen uninteressiert an. Schließlich blickt er auf und fragt: Wo ist der Ausweis des Sponsors? Ich brauche seinen Ausweis? Das hat mir niemand gesagt. Es hieß nur, ich brauche einen Brief mit seiner Zustimmung. Nein, ich brauche auch den Ausweis oder eine Kopie des Ausweises. Erst dann kann ich etwas für Sie tun. Und schon sieht sich der Mann nach dem nächsten Bittsteller um. Aber auch damit ist die Sache nicht abgeschlossen. Unzählige Male sucht Matthias diesen Ort auf, bis der Antrag auf einen Telefonanschluss endlich gestellt werden kann. Doch auch danach vergehen Wochen, bis wir tatsächlich telefonieren können. Das ist nur ein Beispiel der vielen Ups mit gelegentlichen Aufs in dieser ersten Phase. Eine andere Hürde ist mein Führerschein. Während Matthias schon eine Fahrerlaubnis hat, vergehen Wochen, bis ich mich auch hinter den Lenker setzen darf. Es gibt ja hier keinen Schulbus. Das heißt, Matthias muss die Kinder jeden Tag zur Schule fahren und abholen. Es gibt auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also komme ich ohne Fahrerlaubnis nicht weit, vor allem, da es in diesem Wüstenland sehr heiß ist. Eine solche Freiheitseinschränkung, dass ich nicht einfach die Möglichkeit habe, spontan irgendwo hinzufahren, ist ungewohnt. Für mich ist dieses erste Jahr hart. Nach einer anfänglichen Begeisterung für das Abenteuer des neuen Lebens spüre ich bald eine Leere in mir. Mein Leben in Deutschland vor dem Umzug war so voll, dass ich mich oft nach einem Ausweg gesehnt habe. Meine ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde und im Mutter-Kind-Kreis war zwar zeit- und kräfteraubend, aber neben meiner Hauptaufgabe in Familie und Haushalt diese Tätigkeiten zu haben, das gab mir auch das Gefühl, einen wichtigen Beitrag zu leisten und wertvoll zu sein. So wichtig die Arbeit als Familienmanagerin auch ist, es gibt im Alltag kaum sichtbare Erfolge oder Anerkennung. Nur selten bekommt man bestätigende Worte. Die Arbeit wird nur gesehen, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht gemacht wurde. Doch nun bin ich in Katar und ohne meine Aufgaben außerhalb der Familie falle ich in ein Loch. Das ruhige Leben, nach dem ich mich gesehnt hatte, macht mir zu schaffen. Ich flüchte vor meinem grauen Alltag in meine geliebte Welt der Bücher. Ich verschlinge einen Roman nach dem anderen. Es sind zwar nette christliche Romane und ich könnte mir einreden, dass dies doch eine erbauliche Lektüre ist, aber wenn ich ehrlich bin, will ich einfach nur für ein paar Stunden am Tag meine Welt verlassen und in eine andere eintauchen. Mit einem Haushalt und Kleinkind sind die Zeiten zwar begrenzt, in denen ich innerlich verschwinden kann, aber sie scheinen mir trotzdem Trost zu bieten. Es dauert lange, bis ich erkenne, dass selbst gute Sachen wie das Lesen von schönen Büchern einen zu hohen Stellenwert im Leben bekommen können. Dieses Ausweichen vor dem Alltag, der für mich voller Enttäuschungen ist, ist wie eine Decke, die über eine eiternde Wunde gelegt wird. Die Wunde verschwindet aus meinem Blickfeld, doch wird nichts durch dieses Zudecken, Wegrennen, Flüchten besser. Es wird eher noch schlechter. Und auch in den Zeiten, in denen mein ruhiger Alltag unterbrochen wird, ist es nicht einfach für mich. Vor allem in diesem ersten Jahr bekommen wir viel Besuch aus Deutschland. Zuerst kommen Matthias Bruder und Vater, etwas später meine Mutter und auch danach reißt der Besucherstrom nicht ab. Wir genießen die Zeit mit unseren Gästen auf jeden Fall, aber es ist auch mühsam, in dieser ersten herausfordernden Zeit wochenlang Menschen im Haus zu haben, die bewirtet und unterhalten werden müssen. Das bringt unser Familienleben durcheinander, das ja mit der ganzen Umstellung sowieso stark beansprucht ist. Unsere Rollen in der Ehe sind nicht typisch klischeehaft. Matthias hat die Gabe der Gastfreundschaft. Und wenn es Gäste im Haus gibt, ist das sein einziges Augenmerk. Alles andere verliert für ihn an Bedeutung. Er opfert sich bis zur Erschöpfung für seine Gäste auf. Da bleibt nicht viel für seine Familie übrig. Vermutlich wäre diese erste Zeit für uns als Familie einfacher gewesen, wenn wir mehr Ruhe gehabt hätten, damit wir uns besser hätten einleben können.
Ute Häuser-Ludwig las aus dem Buch »Unverschleiert in Katar« von Marianne Müller. Das Buch ist bei Fontes erschienen, hat rund 350 Seiten und kostet 19,50 Euro. Der Buchumschlag fällt sofort auf mit seinen bunten Farben, die Sandwüste mit Kamelen im Vordergrund und den hochaufragenden Gebäuden am Horizont. Wir danken unserem Medienpartner ERF Sinnsender für die freundliche Genehmigung der Ausstrahlung dieser bei Ihnen im Lesezeichen erschienenen Erzählung. Morgen setzen wir die Erzählung fort. Dann hören wir von einer kleinen christlichen Gemeinde, die der Familie bei der Eingewöhnung in der fremden Umgebung hilft. Auf Wiederhören, sagt Claudia Kiesel.